Welcome to Rhineland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Petur Müller, Co-Founder und Head of Sales bei Dynamaze aus Köln, ein Startup, welches die Freizeitbranche dynamischer gestaltet und die Auslastung von Freizeitanbietern optimiert. Wie sie diese B2B2C-Plattform aufgebaut haben und warum es gerade in der Freizeitbranche an Dynamik fehlt, erfahrt ihr jetzt im Rheinland Valley Podcast. Hallo Petur.
Hi.
Wir freuen uns, dass du dabei bist. Schön, dass das alles geklappt hat. Und wir sprechen heute ganz viel über die Freizeitbranche. Ich würde direkt mal einsteigen mit der Frage, wie unterscheidet ihr euch von so Plattformen wie Jochen Schweizer oder MyDays?
Ja, erstmal vielen Dank auch an euch. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Ist eine Frage, die relativ oft kommt. Natürlich gibt es einige andere Plattformen, beispielsweise auch Groupon, hören wir persönlich oder ich relativ oft und mag den Vergleich nicht ganz so gerne. Es gibt ein paar Punkte, in denen wir uns ziemlich deutlich unterscheiden. Die zwei wesentlichen Punkte sind einerseits die dynamische Preissetzung und andererseits die Bindung an feste Zeitslots. Warum dynamische Preise? Es führt einfach dazu, dass Anbieter wesentlich lieber mit uns zusammenarbeiten, weil es eben nicht einfach nur ein reiner Rabatt ist oder eben ein reiner externer Vertriebskanal, sondern was wir eben besonders gut machen, ist die Auslastung in Randzeiten zu optimieren. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf die Zeiten, in denen nicht so viel los ist und bringen wirklich nur dann extra Kunden, wenn unsere Partneranbieter davon profitieren. Und deswegen ist eben auch so diese Bindung an diese Zeitslots so wichtig, sodass eben der Anbieter auch weiß, wann der entsprechende Endkunde kommt.
Alles klar, vielen Dank für das kleine Intro. Da würde mich direkt mal interessieren, was durchläuft der Kunde, wenn er jetzt auf eure Seite kommt? Was wird ihm angezeigt? Was sieht er genau? Was ist die Customer Experience, die der Kunde durchlebt?
Ja, also wir fokussieren uns relativ stark auf Mobile. Das Ganze ist auch über den Desktop, also über den Laptop buchbar. Allerdings haben wir 89% oder 90% der Visits und auch Buchungen über Mobile. Da sehen wir auch die Zukunft. Und von der Customer Journey sieht es so aus, dass der Endkunde bis zu 7 Tage im Vorfeld die perfekt passendste Aktivität auswählen kann. Das heißt, er hat so eine Art Liste, kann das dann nach bestimmten Kriterien filtern und kann sich dann eben für die favorisierte Aktivität entscheiden und wird dann eben im zweiten Schritt feststellen, dass er sich auch für eine Uhrzeit dann entscheiden muss und dass die Preise je nach Uhrzeit sich unterscheiden. Dann muss er sich eben sozusagen festlegen, wählt dann die Tickets aus und bucht und bezahlt das Ganze dann direkt über uns. Wir arbeiten mit einem Payment Provider dann zusammen und dann erhält er das Ticket direkt in der auf seinem Screen auf dem Handy und das kann er dann auch beim Anbieter direkt vor Ort einlösen und dann seine Aktivität genießen.
Wenn du sagst Mobile, meinst du App oder einfach übers Mobiltelefon Safari?
Also wir haben als Technologie eine Progressive Web App. Das heißt, es sieht im Prinzip aus wie eine Native App, läuft aber über den Browser und hat eben den Vorteil, dass jeder es nutzen kann, dass wir im Prinzip nur ein Produkt bauen müssen und das für beide, also iOS und Android, dann auch direkt zugänglich ist. SEO ist relativ spannend, also das sind so die Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben und wir können damit eben relativ schnell auch direkt dann in die App Stores ziehen, also eine Native App daraus bauen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, weil einfach so dieser technische Overhead nicht zu unterschätzen ist. Also es ist ein großer Unterschied, ob man halt nur, sag ich mal in Anführungszeichen, nur eine Website betreuen muss oder ob du dann eben auch noch die beiden Apps betreuen musst. Und wir werden das bald machen, aber bisher noch nicht.
Sprich, zusammengefasst, aktuell fahrt ihr die Strategie deshalb auf Mobile und Web-App, weil ihr dadurch schneller skalieren wollt und könnt und auch die Skaleneffekte besser nutzen könnt, weil ihr auch geringere Kosten habt, oder?
Ja, genau. Also wir haben andere Features irgendwie höher priorisiert. Es ist wichtig, aber wir denken, dass diese Progressive Web App und sozusagen der Weg, es jetzt darüber zu machen, man schließt quasi keinen aus, jeder kann es benutzen und es ist ja relativ effizient und man kann gut damit skalieren, genau, ja.
Okay, jetzt seid ihr ja eine B2B2C-Plattform, sprich, nach meinem Verständnis, ihr connectet Geschäftspartner auf der einen Seite mit den Endkunden und ihr seid ja quasi der Vermittler, korrekt?
Genau, ja, wir sind eine Vermittlungsplattform. Wir haben beide Seiten. Wir suchen sowohl die Partner und akquirieren die dann eben ja Freizeitunternehmen und machen dann eben Marketingaktivitäten für die Endkunden und haben eben diese Dynamic Pricing Engine, die es sozusagen ermöglicht, von der Besucherlenkung genau Endkunden in die Zeitfenster zu matchen, in denen der Anbieter es mit seinem internen Vertriebskanal nicht schafft, eine volle Auslastung zu erzielen.
Okay, und wie akquiriert ihr dann eure B2B-Partner? Weil das wäre jetzt erstmal mein Interesse. Ich glaube, B2C ist klar, die gängigen Marketingkanäle, wie ihr versucht, Reichweite aufzubauen und auch dann Traffic zu bekommen. Aber wie kommt ihr an die B2B-Angebote? Wie akquiriert ihr da die Kunden?
Ja, da gehen wir unterschiedliche Wege. Also es ist einerseits ist es schon noch relativ viel einfach Kaltakquise, muss man sagen. Auch wenn man, ja, wenn das vielleicht nicht so das beliebteste Thema ist, aber darüber geht einfach viel, weil wir jetzt auch aus dem Gründerteam keinen haben, der so ganz krass in der Freizeitbranche drin ist. Also wir sind da alle eher reingegangen, weil wir den Markt sehr spannend fanden, um Dynamic Pricing zu etablieren. Aber insofern muss man schon einiges über Kaltakquise machen. Ansonsten funktioniert es relativ gut über Verbände tatsächlich. Wir sind Mitglied in so den zwei wichtigsten Verbänden und können da im Prinzip beispielsweise Webinare halten, worüber dann die Anbieter auf uns aufmerksam werden und dann ist es deutlich einfacher, an sie heranzutreten. Dann geht viel über Netzwerken. Das heißt, wir haben 3-4 Leute, die einfach 20, 30 Jahre in der Branche bereits unterwegs sind und dann einfach jeden kennen. Messen sind tatsächlich auch noch ein relativ relevantes Thema. Wir sind jetzt gerade dabei, so LinkedIn ein bisschen auszuprobieren. Wir würden das eigentlich viel mehr machen, aber in der Freizeitbranche ist es ja noch ein bisschen, wir sind uns da selber noch nicht so sicher, ob wir damit die Entscheider tatsächlich dann wirklich, wirklich erreichen oder nicht.
Wenn du sagst, ihr macht Webinare oder ihr haltet Webinare ab und schafft dadurch auch Kunden zu akquirieren, reden wir dann von in dem Sinne Einzelunternehmern, die jetzt, sagen wir mal, ein Kino haben oder eine Kartbahn oder kommen dann auch wirklich Gruppen auf euch zu, wie jetzt zum Beispiel in Kinopolis und sagt, hier, wir haben mehrere Standorte und würden die gerne mit allen Standorten einbringen?
Also sowohl als auch, wir haben ein sehr breites Spektrum. Wir haben von dem Ein-Mann-Unternehmen, der irgendwelche vielleicht Stadtführungen oder ähnliches anbietet, die haben wir auf unserer Plattform. Wir haben aber auch sehr große Player dabei, wie beispielsweise den Kölner Zoo. Gut, der gehört jetzt nicht zu einer Gruppe, aber auch da haben wir sehr weitführende Gespräche. Das ist komplett durch die Bank und es hängt in erster Linie davon ab, wie einfach so das Interesse an dynamischen Preisen bei dem Entscheider dann ist. Das Interesse hat nicht unbedingt so viel mit der Größe zu tun.
Okay, das heißt, sie wollen aber auch, im Endeffekt ist das Ziel von dem Kino oder der Kartbahn oder dem Zoo, die restlichen Plätze, die verfügbar sind, noch an Mann zu bringen, auch mit einem gewissen Discount. Und ihr schafft einfach die Verbindung zum Kunden. Jetzt seid ihr 3,5 Jahre dabei. Welche Bilanz würdest du ziehen nach den ersten 3,5 Jahren? Positiv, negativ, neutral? Gib da mal vielleicht einen kleinen Einblick.
Also wir 3,5 Jahre ist vielleicht insgesamt die Zeit. Das erste Ticket haben wir Ende 2019 verkauft. Also wir hatten einiges an Evaluationszeit, dann eben auch an Vorbereitungszeit, wo wir die Plattform erstmal auf IT-Seite entwickelt haben. Und Ende 2019 sind wir dann tatsächlich gelauncht. Das Timing hätte halt besser sein können. Also Corona ist natürlich für uns schon ein Thema gewesen, ist es auch immer noch. Ich bin nichtsdestotrotz insgesamt zufrieden. Wir sind jetzt ungefähr bei 50 Partneranbietern. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das bis Jahresende unter Umständen auch noch verdoppeln können. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen, fängt die heiße Phase an, dass Anbieter sich eben auch mit digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen, wie sie nach Corona dann eben weiter verfahren. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr positiv. Allerdings muss man schon auch sagen, dass jetzt so diese 1,5 Jahre, gerade die Lockdowns, schon auch sehr hart waren. Wir haben uns dann eben darauf konzentriert, einfach auf technischer Seite viel weiterentwickeln zu können und neue Partneranbieter ja kennenzulernen, denen zumindest das Konzept mal vorzustellen. Aber natürlich ist das schon eine schwierige Phase, wenn du als junges Unternehmen, was eigentlich gerade dann so skalieren will und durchstarten will, ja, so in die Schranken gewiesen wirst.
Ja, sehr relevanter Punkt, den du da ansprichst. Wie stark hat sich das denn ausgewirkt? Weil quasi von März bis Mai, Juni letzten Jahres dürftet ihr ja dann quasi keine Umsätze gemacht haben, weil ja nichts ging, oder? Und dann jetzt auch das Gleiche nochmal ab letztem November bis Frühjahr diesen Jahres, oder?
Genau, also wir haben in den Zeiten, in den wirklichen Lockdowns, in denen die ganzen Freizeitanbieter ja dann auch tatsächlich geschlossen haben, ist unser Umsatz auf null runtergegangen. Und das war ja sehr hart. Wir haben uns allerdings als Team weiter mit dem Thema befasst und haben uns gesagt, dass es jetzt kurzfristig natürlich für uns einen Einbruch geben wird, aber wir schon auch glauben, dass es mittelfristig uns helfen wird. Und das sieht man jetzt in ersten Zügen, weil durch Corona einerseits das Thema Digitalisierung in der Freizeitbranche, andererseits auch das Thema Besucherlenkung. Wie gehe ich mit meinen Flächen, die ich nun mal habe, um? Wie benutze ich sie optimal? Das ist viel mehr in den Fokus gerückt. Also vor 2 Jahren hatte das durchschnittliche Kino, das durchschnittliche Schwimmbad nicht mal in aller Regel eine Online-Buchung. Und jetzt ist das eigentlich nicht mehr wegzudenken. Du hast Zeitslots, was vor 2 Jahren eigentlich auch, was wir oft als Feedback bekommen haben oder gerade als wir angefangen haben, die Leute haben nicht verstanden, warum sie sich für einen Zeitslot entscheiden müssen. Das ist jetzt mittlerweile ein ganz anderes Bewusstsein dafür, weil die Leute das eben durch Corona auch gelernt haben. Das heißt, ich glaube, das ist mittelfristig eigentlich eine sehr gute Situation jetzt für uns unternehmerisch ist, weil diese Themen eben durch Corona mehr in den Fokus rücken. Aber kurzfristig war es natürlich hart.
Aber würdest du trotzdem sagen, ihr wärt, wenn es Corona nicht gegeben hätte oder nicht so in der Form, wärt ihr dann heute weiter als da, wo ihr jetzt seid?
Ja, das würde ich schon sagen, mit Sicherheit. Also einfach dadurch, dass einem ja ganz viele Monate sozusagen weggenommen werden, in denen man einfach mehr Kunden und mehr Umsätze hätte generieren können. Man merkt auch, wenn du als junges Unternehmen Werbemaßnahmen, also damit beginnst zu werben, Marketingaktivitäten fährst, dann gewinnst du Kunden, aber wenn du dann 3 Monate später erstmal wieder von der Bildfläche verschwindest und wir logischerweise auch kein Geld in Ads stecken, wenn wir keine Aktivitäten anbieten können, dann musst du mehr oder weniger immer wieder von vorne anfangen nach so einem Lockdown. Natürlich hast du so einen gewissen Stamm, der dich dann weiterhin kennt, aber es ist, ein Großteil fällt dann wieder weg und ja, das ist auf jeden Fall braucht man da sehr starkes Durchhaltevermögen für, was wir, denke ich, bisher auf jeden Fall bewiesen haben.
Okay, also zusammenfassend, es hat euch auf der einen Seite jetzt neue Opportunitäten für die Zukunft eröffnet, aber gleichzeitig auch in der Zeitschiene eurer Skalierung etwas zurückgeworfen.
Ja.
Okay. Thema Finanzierung ist ja dann auch relativ wichtig. Habt ihr da schon bisher was in der Pipeline? Was strebt ihr an? Ich nehme jetzt mal an, ihr seid bisher ziemlich viel oder größtenteils gebootstrapped, maximal Family Friends, oder? Und strebt ihr VC-Finanzierung oder Business Angel an?
Genau, also wir hatten, sag ich mal, das Glück, das hat uns auch wirklich über diese Corona-Zeit gerettet, dass wir ein Förderprogramm im Vorfeld bekommen haben, was uns dann sozusagen existenziell zumindest abgesichert hat. Und im Anschluss dann das Wandeldarlehen-Programm von der NRW-Bank in Anspruch nehmen konnten. Das ist also ein Convertible, der uns sozusagen jetzt auch die Liquidität eröffnet und uns über die Zeit, bis wir dann eine Folgefinanzierung abschließen können, hilft. Und jetzt gerade sind wir eben auf der Suche nach Fremdkapital. Wir sind im Austausch mit einigen Business Angels, wir sind auch im Austausch mit einigen VCs. Die Lage ist jetzt halt immer noch Corona-technisch so, dass es natürlich eine riskante Branche ist, in die man dann investiert. Aber ich glaube, dass es eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt ist für ein Investment, weil die Branche sich jetzt erholen wird und weil es eben diesen Umbruch auch geben wird, weil diese Themen, die wir genau bespielen, also Digitalisierung und innovative Konzepte in der Freizeitbranche, das wird jetzt super relevant werden. Und ja, deswegen denke ich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten da auf jeden Fall weiter daran arbeiten können und sich der Austausch dann auch konkretisieren wird.
Ja, super interessant. Ihr bringt Dynamik in die Freizeitbranche. Das hatten wir bisher immer nur aus dem PropTech-Bereich, wo wir auch ganz viele Startups hatten, mit denen wir gesprochen haben, dass da auch Digitalisierung fehlt, dass Dynamik fehlt. Warum ist es bei der Freizeitbranche genauso? Wo würdest du sagen, fehlt an Dynamik?
Also es ist in der Freizeitbranche so, dass es eigentlich keine richtige Preisdifferenzierung gibt. Man hat so diese klassische Preisdifferenzierung, das heißt, okay, am Wochenende zahlst du vielleicht 2 Euro mehr, vielleicht zahlt ein Student 3 Euro weniger als ein Erwachsener. Also das hat man, aber es findet keine Preisdifferenzierung durch tatsächliche Daten statt. Und wir haben uns an der Flugbranche und eben auch der Hotellerie orientiert und haben im Prinzip diesen Transfer gesehen und den sehen wir auch immer noch, denn diese Branchen nutzen dynamische Preise, also Yield oder Revenue Management seit 20, 30 Jahren wahnsinnig erfolgreich. Und im Prinzip sehen wir es so, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten zwischen diesen Branchen und der Freizeitbranche gibt, weil im Kern geht es darum, seine Plätze möglichst gut zu füllen und das entsprechend gewinnorientiert zu machen. Und ein Kino oder irgendwie eine Wellness-Oase sind wahnsinnig getrieben von Fixkosten, ähnlich wie ein Flugzeug. Also du musst bei einer Therme hast du wahnsinnig viele Heizkosten. Du musst das Ganze erstmal bauen, das Teil. Und dann hast du irgendwie das Wasser. Aber ob das letztendlich 3 Leute benutzen oder 300, ist kostenseitig fast egal. Andersrum ist der Anreiz deswegen, diese Auslastung eben möglichst optimal zu nutzen, ist halt wahnsinnig hoch, weil du halt mit jedem neuen Ticket erstmal durch den Eintritt dann natürlich schon noch Geld machst, aber du hast eben auch noch Upselling-Potenzial. Das heißt, wir machen es ja ganz oft so, dass wir dann eben die Eintrittspreise dynamisch preisen, aber dann natürlich schon auch noch das Gastronomieangebot beispielsweise vor Ort ist, Saunaaufschläge etc. Das sind natürlich interessante Möglichkeiten für den Anbieter, gerade wenn er halt sagt, okay, eigentlich kostet mich dieser zusätzliche Kunde jetzt gar nichts. Und das ist aus unserer Sicht der Grund, warum Dynamic Pricing eben so interessant in dieser Branche ist und warum wir auch fest davon ausgehen, dass das sich auf jeden Fall durchsetzen wird.
Mit Upselling-Potenzial meinst du so Sachen wie nach der Eintrittskarte, die ihr verkauft, kommt dann das Kino ran und sagt, okay, hier gibt's noch Popcorn und Cola und dieses ganze, genau, diese ganzen Upselling-Produkte, die es da zu erwerben gibt?
Ganz genau, ja.
Okay. Über welche Zielgruppe sprechen wir, wenn wir über Dynamesh sprechen? Wie würdest du selber die definieren? Ich habe bei eurem Blog gesehen, dass es sogar für Date-Ideen wirklich gelungene Beiträge gibt. Das heißt, auch da seht ihr dann auch zwischen zwei Pärchen zum Beispiel oder erstes Date, siehst du da auch dann eure Zielgruppe oder wie würdest du die definieren?
Ja, absolut. Also ich sehe unsere Zielgruppe Menschen, also auf Endkundenseite Menschen zwischen so 16 und 35. Es sind oft Studierende, Berufseinsteiger, junge Eltern sind teilweise dabei. Das ist so der Rahmen, wo auch tatsächlich 80% unserer Buchungen momentan herkommt. Und wenn man dann so genauer in die Persona irgendwie reingeht, muss man das eigentlich gar nicht so krass differenzieren, weil jeder Mensch mag Freizeit und es ist auch unsere Idee, dass wir möglichst viel davon abbilden. Also natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie alle Aktivitäten, sage ich jetzt mal, in Köln im Portfolio haben, aber dass wir sozusagen dahin kommen und dass Menschen sich auch über die Plattform inspirieren lassen können und so ein bisschen der Use Case, okay, ich möchte jetzt heute Abend oder morgen Abend spontan was machen, was kann ich machen? Ich schaue kurz bei Dynamaze und dann kann ich die Tickets direkt online buchen und bezahlen, super schnell und kann die dann einfach einlösen und hab einen guten Abend. Das ist die Idee.
Wechseln wir nochmal kurz das Thema, weil du zu Beginn schon immer auch davon gesprochen hast, ihr als Team habt die Challenges bisher so bestritten. Gib uns mal kurz ein Intro. Wer ist das Team? Wie groß seid ihr mittlerweile? Wer gehört da alles dazu? Beziehungsweise wie viele seid ihr? Was habt ihr für Kompetenzbereiche im Team?
Ja, also wir sind drei Gründer. Jasper, Timo und ich haben das ganze Unternehmen gegründet. Ich selber bin für die Anbieterseite verantwortlich, habe davor zu Dynamic Pricing geforscht und versuche entsprechend die Möglichkeiten und Angebote zu erweitern, neue Anbieter onzuboarden. Jasper ist für den Bereich Endkundenmarketing zuständig, also der macht die ganze Endkundenseite und Timo ist unser Programmierer und ist ja im Lead sozusagen dafür verantwortlich, dass wir uns technisch weiterentwickeln. Und momentan momentan sind wir insgesamt 15 Leute. Das heißt, wir haben noch 12 weitere, die an dem Startup beteiligt sind. Es sind viele Praktikanten, Werkstudenten, die uns eben in diesen Bereichen unterstützen. Wir arbeiten auch mit einigen Freelancern zusammen, die Timo dann unterstützen, weil es tatsächlich im technischen Bereich eben mittlerweile echt komplex auch geworden ist. Oder ja, wir haben einfach dadurch, dass wir diesen Dynamic Pricing Algorithmus haben, ein Produkt, was nicht so einfach ist, dadurch, dass wir eben die Buchung und Bezahlung dann eben auch selber abwickeln. Und genau deswegen ist es für eine Person alleine dann schon relativ viel. Und daher unterstützen uns da dann eben auch noch drei Freelancer momentan.
Also das heißt, ihr bildet in-house von den drei Gründern her schon mal die Kernkompetenzen und auch die Kernfelder eures operativen Geschäfts ab und holt euch dann einfach abhängig vom Bedarf immer nochmal extern, ob Freelancer oder ich sage jetzt mal extern auch Werkstudenten und Praktikanten hinzu, die dann immer auf Zeit euch supporten. Macht wahrscheinlich auch Sinn bei dem Geschäftsmodell und gerade in den aktuellen Zeiten, da könnt ihr euch keine Festangestellten leisten, beziehungsweise es ist irgendwo auch ein Risiko, oder?
Ja, also wir wollen natürlich auch mit festen Arbeitnehmern zusammenarbeiten. So ist es jetzt nicht, aber momentan muss man sagen, wäre es ja schwierig und es sind irgendwie alle auch so zufrieden mit der Lösung. Perspektivisch wollen wir das auf jeden Fall und ich denke, wenn jetzt die Finanzierungsrunde bald kommen sollte, dann kann man das auch guten Gewissens machen.
Ja, in dem Kontext meinte ich es jetzt auch, dass es zum aktuellen Zeitpunkt dass die beste Lösung ist, perspektivisch lang oder mittel- oder langfristig gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr natürlich auch auf Festangestellte und ein noch größeres Team wachsen wollt. Gehen wir mal zur Zukunft der Branche, wenn wir schon darüber sprechen. Wo wollt ihr so in 5 Jahren stehen mit Dynamaze? Wo möchtet ihr euch hinentwickeln? Weil ich glaube, auch eine eurer Kernkompetenzen ist das Dynamic Pricing. Möchtet ihr das noch für weitere Themenbereiche nutzen? Was sind da eure Ideen? Wo möchtet ihr stehen?
Ja, also grundsätzlich sind wir jetzt gerade an dem Punkt, dass wir in den nächsten 1,5 Jahren versuchen möchten, eine möglichst starke Marktdurchdringung im Dachraum herzustellen. Das heißt, die Plattform einfach weiter zu etablieren, beide Marktseiten wachsen zu lassen und zu einer relevanten Plattform im Dachraum zu werden. Und dann können wir uns eben auch sehr gut vorstellen, wenn uns das gelingt, weiterzudenken, das heißt, innerhalb Europas zu skalieren und ja, letztendlich auch über Europa hinaus finden wir das wahnsinnig interessant, einfach so eine große Plattform zu bauen. Das ist aber natürlich ja schwierig, das braucht viele Ressourcen und es ist durchaus auch interessant, irgendwann zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Dynamic Pricing Technologie und wir möchten die in anderen Branchen etablieren. Ich bin eben auch der festen Überzeugung, dass die dynamische Preissetzung in den nächsten Jahren auch in anderen Branchen Anwendung finden wird, weil die Datenlage mittlerweile einfach sehr stark ist. Und genau, da sehe ich auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Das haben wir aber so konkret noch gar nicht durchgeplant. Die Vision momentan ist, das Booking.com für Freizeitaktivitäten zu werden. Jeder soll eben zu jeder Zeit seine Lieblingsaktivität spontan über Dynamaze buchen können und dann genießen können.
Alles klar, wenn wir nochmal kurz über Konkurrenz sprechen, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist MyDays und Jochen Schweizer sind ja dann doch völlig andere Unternehmen, die was völlig anderes anbieten mit einem Dynamic Pricing, haben die ja gar nichts zu tun in dem Sinne. Wie gibt es überhaupt Konkurrenten in eurem Bereich? Ihr seid wahrscheinlich auch auf vereinzelte Städte aufgeteilt, habt wahrscheinlich nicht deutschlandweit in jeder Großstadt schon Anbieter gelistet, sondern nur in vereinzelten Städten. Gibt es Konkurrenz und wie geht ihr mit aufkommender Konkurrenz um?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Konkurrenz. Es gibt allerdings wenig direkte Konkurrenz. Also es gibt keine andere B2B2C-Plattform, die Dynamic Pricing umsetzt in der Freizeitbranche. Es gibt Player, die das Ganze auf B2B-Ebene machen. Da sind zum Beispiel Convius und Smart Pricer zu nennen, die sozusagen zu Unternehmen direkt hingehen und sagen, hey, passt mal auf, wir haben Möglichkeiten, euren internen Umsatz einfach zu steigern, indem wir euer Buchungssystem dynamisieren. Ist sicherlich technologisch eine Konkurrenz, aber eigentlich was ganz anderes, nicht was ganz anderes, aber die haben sozusagen nicht dieses Verkaufsasset, dass wir zusätzliche Kunden bringen, was wir für ziemlich wichtig halten, weil wir eben ja durch unsere Ads und durch unseren Content neue Menschen auf den Anbieter aufmerksam machen können. Und das erreiche ich ja nicht, indem ich einfach mein internes Buchungssystem umstelle im Sinne von andere Preise. Und dann von den Plattformen ist natürlich so eine Plattform wie Get Your Guide ist natürlich schon auch als Konkurrenz zu sehen, weil ja, also die haben wahnsinnig krasses Funding und die haben wahnsinnig viele B2B-Partner. Und es wäre eben auch für die, sag ich mal, technologisch auf jeden Fall möglich, Dynamic Pricing einzuführen. Ich denke nicht, dass sie es so schnell machen werden, weil sie sich damit selber so ein bisschen bestimmte Zeitfenster auch wegnehmen. Und vor allem, was halt der große Unterschied ist, wir konzentrieren uns ja vor allem auf Aktivitäten, die von Stadtbewohnern wahrgenommen werden. Wir konzentrieren uns auf den urbanen Raum und dann eben, dass Menschen, die in der Stadt wohnen, diese Aktivitäten wahrnehmen. Und Get Your Guide ist schon noch sehr stark auf den touristischen Markt fokussiert. Insofern sehe ich da auf jeden Fall gute Möglichkeiten, dass man da koexistieren kann.
Ja, Petur, vielen Dank für das Interview. Wir würden jetzt in unsere Kategorie Private Insights starten. Wir haben 6 Fragen für dich vorbereitet, 3 unternehmerische und 3 privatere. Und wenn du bereit bist, fangen wir damit jetzt an.
Ja, alles klar.
Dann fange ich an. Gibt es aktuell nehmen wir jetzt erstmal nur die Dachregion, ein Startup, was dich auch besonders fasziniert, was ihr vielleicht auch oder was du vielleicht auch für dich so ein bisschen als Benchmark siehst, wo du sagst, boah, der Entwicklungspfad, den finde ich super spannend, so möchte ich auch die Reise gehen.
Was mich total fasziniert, ist tatsächlich, also es gibt mehrere, aber das hat jetzt auch gar nichts mit meiner Branche zu tun, aber das Startup Genesis finde ich wahnsinnig interessant. Da habe ich letzte Woche noch einen Podcast zugehört, OMR-Podcast war es, glaube ich, aber auch ein Deutscher, der die komplette Krypto-Szene gerade irgendwie aufmischt und ich glaube, 410 Millionen an Funding eingenommen hat und überall Mining-Farmen aufbaut und Bitcoin meint, das sehr profitabel macht, finde ich super spannend.
Ja, ist auch ein spannendes Thema. Also generell Krypto, aber auch Fintech-Szene an sich. Super ja. Spannendes Thema, sehr cool. Welchen Teil deiner Arbeit oder auch eine spezifische Aufgabe, die du manchmal erledigen musst, aber die du nicht so magst. Was ist das?
Das ist tatsächlich bei uns momentan noch das Thema Leistungsübersichten beziehungsweise Rechnungen schreiben, weil wir als, ja, sagen wir mal, relativ junges Startup das noch nicht so komplett automatisieren konnten. Das heißt, jeden Monatsende muss ich dann schauen, wie viele Tickets wurden jetzt an welchen Anbieter verkauft. Hab dann natürlich Vorlagen und schon vorgefertigte Daten, aber so den letzten Feinschliff muss ich dann da noch übernehmen, drüber gucken, dass das alles passt und das ist super ätzend. Aber ich denke, dass wir das im nächsten Monat weiter automatisieren können und da bin ich auf jeden Fall echt froh drüber.
Ja, es sind dann oft diese routinierten Aufgaben, die einem den letzten Nerv rauben. Dein Arbeitsalltag mit oder ohne Kaffee?
Also ich habe es auf jeden Fall drastisch reduziert und habe sehr viel von meinem Kaffeekonsum auf Tee umgestellt, aber morgens auf jeden Fall brauche ich einen Espresso und nach dem Mittagessen auch. Und ansonsten versuche ich es über grünen und schwarzen Tee.
Kann ich nachvollziehen. Kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Deine Lieblingsfreizeitaktivität?
Das ist tatsächlich Wellness in der Therme.
Okay. Gibt es auf der internationalen Bildfläche eine Person, egal ob CEO oder Promi, die du gerne mal kennenlernen würdest?
Die Antwort hört ihr wahrscheinlich öfter, aber ich würde schon gerne Elon Musk mal kennenlernen. Ich teile nicht alle von seinen Tätigkeiten oder Ansichten, aber ist schon sehr faszinierend, was er für Unternehmen erschaffen hat und glaube von dem oder ein Gespräch, da kann man viel von mitnehmen.
Okay, und die letzte Frage ist eine Entweder-Oder-Frage. Entweder mit Elon Musk in die Therme oder Abendessen mit Frank Thelen. Wo wärst du eher dabei?
Auf jeden Fall mit Elon Musk in die Therme.
Alles klar. Petur, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht und war auch eine gute Folge. Wir freuen uns weiter, einen gespannten Blick auf Dynamis zu werfen und gucken mal, wie ihr euch in Zukunft entwickelt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Mach's gut.
Ja, vielen Dank euch. Hat super Spaß gemacht. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.